Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Du willst bessere Entscheidungen an der Börse treffen, statt nur Trends hinterherzulaufen? Dann teste jetzt den digitalen Effektenspiegel, dein wöchentliches Anlegermagazin mit fundierten Analysen, klaren Empfehlungen und echten Einordnungen. Für nur 1 Euro bekommst du 3 Monate Zugriff auf alle digitalen Inhalte, jede Ausgabe als PDF, alle Paywall-Artikel und das komplette Archiv vergangener Ausgaben. Informieren, verstehen, besser investieren. Jetzt testen auf effekten-spiegel.com/1 Euro. Und danach entscheidest du. Ganz easy.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Bevor wir zum heutigen Thema kommen, eine kurze Ankündigung. Schneller Schlau geht on stage. Es gibt uns live beim Beats and Bones Podcast Festival im Naturkundemuseum Berlin am 19. September. Ihr seid herzlich eingeladen und wir verlosen 5x2 Karten. Wie das funktioniert, erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Und damit herzlich willkommen zu Schneller Schlau. Ich bin Andreas Albes und bei mir sitzt mal wieder Jochen Metzger, der seit mehr als 15 Jahren für PM über psychologische Forschung schreibt. Und ich glaube, für unser heutiges Thema ist er der perfekte Gesprächspartner. Hallo Jochen.
Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung.
Jochen, heute habe ich eine etwas provokante Frage an dich. Wie werde ich perfekt?
Ha, ja, bist du doch schon. Und ich höre auch, worauf du hinaus willst. Du willst über Perfektionismus reden.
So ist es. Du hast mich durchschaut, Jochen. Und ich weiß schon, warum du unser Psychologie-Experte bist.
Tja, Perfektionismus ist tatsächlich ein super spannendes Thema. Und ich glaube, für das Leben aller, die uns zuhören, ist es vermutlich viel wichtiger, viel relevanter, als die meisten glauben.
Dann lass uns doch einfach mal sofort einsteigen. Perfektionismus, Jochen, was ist das überhaupt? Wie definiert man das in der Psychologie?
Mhm. Also jetzt ganz steif ausgedrückt, so nach Lehrbuch. Perfektionismus ist die Tendenz, von anderen oder vor allem von sich selbst extrem hohe, makellose Leistungen zu fordern und dabei weit, weit über das hinauszugehen, was in der Situation eigentlich nötig wäre.
Das heißt also, ich bin Perfektionist, wenn das, was ich mache, nie gut genug ist, wenn es immer, naja, eben so ein Tuck perfekter sein muss.
Ja, absolut, so ist es.
Und wie bekomme ich denn jetzt raus, ob ich ein Perfektionist bin? Weiß man das so einfach?
Das macht man, wie ganz oft in der Psychologie, mit Hilfe eines Fragebogens. Ja, und ich habe mal ein paar solcher typischer Fragen mitgebracht, damit du und alle, die uns zuhören, so einen kleinen Eindruck davon kriegen, wie sowas abläuft in der Forschung.
Ich bin ganz Ohr.
Also, da liest man eine Aussage vor und fragt dann, okay, wie sehr trifft das auf dich zu, auf einer Skala von 1 bis 6. Und da zum Beispiel folgende Aussage. Ich setze mir selbst sehr hohe Maßstäbe.
Das ist eine Frage aus einem wissenschaftlichen Fragebogen?
Ja, total. Ich setze mir selbst sehr hohe Maßstäbe. Kann ja jeder selber mal überlegen, okay, wie ist das bei mir? Von 1 bis 6 setze ich mir hohe Maßstäbe, ja oder nein? Ich habe noch eine andere Frage mitgebracht. Es ist mir sehr wichtig, in allem, was ich versuche, perfekt zu sein.
Also ich verstehe, das ist ja nicht ganz dasselbe. In meinem Job setze ich mir ziemlich hohe Maßstäbe, was aber nicht heißt, ich versuche in allem perfekt zu sein.
Ja, ne? Interessant. Es gibt Menschen, die wollen in allem, was sie machen, perfekt sein. Überall nur Highscore, Highscore, Highscore. Alles andere geht nicht. Okay, ich habe noch eine andere Frage mitgebracht. Ich verlange von mir nichts Geringeres als Perfektion.
Okay, ich verstehe das Konzept. Diese Fragen sind alle ähnlich, aber nicht identisch. Und am Ende bekommt man dann entweder einen hohen oder mittelhohen oder einen eher niedrigeren Wert.
Ja, genau. Also bei der ersten Frage, da geben sich die meisten Menschen im Durchschnitt so ungefähr eine 4. Auf so einer Skala von 1 bis 6 ungefähr bei 4 ist der Durchschnitt. Frage 2 und Frage 3 ist es anders. Da geben sich die Leute ungefähr eine 3, so Pi mal Daumen, nur damit man sich selber einordnen kann. Also wenn ihr zu Hause mitgespielt habt, dann seht ihr, wie er ungefähr steht im Verhältnis zu
dem. Okay, also nochmal zur Erinnerung. 1, keine hohen Maßstäbe. 6, sehr hohe Maßstäbe. Und darf ich fragen, wie das bei dir ist? Du hast doch so einen Test bestimmt schon mal gemacht. Welche Werte sind bei dir da rausgekommen?
Ja, ich liege über dem Durchschnitt. Also okay. Ich verlange eher mehr von mir selber, als die meisten anderen das tun. Also das klingt ein bisschen bescheuert, wenn man das so unverblümt sagt. Es ist aber so, ich kann die Testergebnisse nicht ändern. Ja.
Werbung.
Anne, kennst du das, wenn du eine Idee hast, dir aber das Know-how fehlt, was Richtiges daraus zu machen?
Oh ja, Andreas, da habe ich in meinem Kopf eine ganze Liste von.
Okay, hier ein Tipp, um wenigstens mal eine Sache auf deiner Liste abzuarbeiten. Angenommen, du hast eine Idee für eine Brille, mit der man, während jemand unseren Podcast hört, gleichzeitig sehen kann, um was es geht.
Du meinst, wenn wir in einer Folge über flirtende Tiere sprechen, dann sehen wir gleichzeitig durch diese Brille, wie sich Eselspinguine Steine schenken.
Ja, genau. Und damit diese tollen, von uns jetzt erfundenen Brillen auch an die Leute kommen, gibt es Shopify.
Und die helfen mir dann beim Verkauf?
Richtig. Shopify ist eine Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Sie helfen dir, deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen zu verkaufen.
Na, da kriegt man ja gleich viel mehr Motivation, wirklich so eine Brille zu erfinden und zu verkaufen, wenn Shopify mich beim Erstellen eines Online-Shops so toll unterstützt.
So ist es. Shopify hilft dir dabei, deine Produkte bestens zu präsentieren, sorgt für eine reibungslose Abwicklung bei den Bestellungen und Zahlungen, bietet Tools, um dein Business zu managen und das alles an einem einzigen Ort.
Das klingt richtig mega.
Und für alle schlauen Ideen, die ihr da draußen habt, testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Bevor wir uns dann dort anmelden, müssen wir die Brille allerdings ja erstmal erfinden. Aber das lässt mich jetzt nicht mehr los.
Wir stecken mal die Köpfe zusammen. Jetzt könnte man ja sagen, Moment, das soll Wissenschaft sein. Du sagst, ich erwarte von mir nichts als Perfektion und das Ergebnis lautet, oh, du bist Perfektionist. Da plappert das Ergebnis doch nur nach, was du vorher sowieso erzählt hast.
Ja, das ist ein super Einwand, Andreas, und ich bin froh, dass wir da mal drüber reden. So, diesen Spruch kriege ich ganz oft, wenn ich über psychologische Forschung erzähle. Auch von sehr klugen Leuten, ja. Und ich glaube, das liegt an einer falschen Vorstellung davon, wie Forschung funktioniert. Also es gibt ja diesen alten Witz von Loriot, vielleicht kennst du den, da sagt er irgendwann, ja, man sagt irgendeine Farbe und schon wird man schuldig geschieden. Grau erschlägt seine Frau. Sowas. Das ist so diese Sigmund Freud-mäßige Vorstellung, du sagst was das eine und da kommt was ganz, ganz anderes dabei raus.
Okay, aber du sagst ja, so funktioniert die moderne Forschung nicht.
Nee, erstmal nicht. Ja, in der modernen Forschung erkennen wir an, dass wir Menschen bei manchen Fragen ziemlich gut darüber Bescheid wissen, was bei uns abgeht gerade. Also zum Beispiel, ob wir hohe Ansprüche an uns haben, das wissen wir. So, also fragt man einfach nach, wie ist das bei dir? Hast du hohe Ansprüche an dich? Und sagen die Leute, ja, habe ich. Oder sagen, nö, bei mir ist, wenn es gerade gut genug ist, reicht das. Das wissen wir. So, das Praktische ist, dass man von unterschiedlichen Menschen also sehr unterschiedliche Antworten kriegt. Du kriegst die ganze Bandbreite. Der eine sagt, ja, nur Perfektion. Und der andere sagt, nö, gar keine Perfektion. Gut ist gut genug.
Verstehe. Jetzt hast du mir in unserem Vorbereitungsgespräch ja schon gesagt, es gibt zwei Arten von Perfektionismus. Welche Arten sind das?
Ja, ich mache das am besten, indem ich auch hier noch ein paar Fragen aus dem Fragebogen mitbringe.
Und gerne.
Statements. Hier zum Beispiel diese. Die Menschen um mich herum erwarten von mir, dass ich bei allem, was ich tue, Erfolg habe.
Das ist tatsächlich was anderes. Im ersten Fragebogen ging es darum, was ich von mir selbst erwarte. Und hier geht es darum, was erwarten andere von mir.
Genau, exakt. Ich habe noch zwei andere Items, zwei andere Aussagen mitgebracht. So nur zur, um das ein bisschen plastischer zu machen. Die eine Aussage geht so. Ich finde es schwer, die Erwartungen, die andere an mich stellen, zu erfüllen.
Ich habe verstanden. Das klingt jetzt nach enormem Leistungsdruck. Wie nach jemandem, der immer das beste Zeugnis mit nach Hause bringen muss.
Ja, ja, genau, genau. So was gibt's ja. Also, ne, hatten wir alle in unserer Klasse Leute, die mussten die Besten sein. So. Ist gar nicht so selten. Und dann noch dritte Aussage auf meinem Zettel. Von den Menschen um mich herum wird alles, was ich nicht exzellent mache, als schlechte Arbeit angesehen.
Okay, verstanden. Bei den letzten drei Fragen geht es um, ja, wie soll man sagen, einen Perfektionismus, der total von außen kommt, der einem richtig übergestülpt wird.
Ja, genau, so ist es. Also für alle, die uns zuhören, im Durchschnitt liegen die meisten bei diesen drei Fragen, die ich gerade vorgelesen oder Statements, die ich vorgelesen habe, irgendwo zwischen 3 und 4. Wieder auf dieser Skala von 1 bis 6. Ja, ungefähr 3 und 4 sagen die Leute, ja. Eher bei 3 als bei 4, so über den Daumen gepeilt. Jetzt die echten wissenschaftlichen Tests, die sind halt deutlich länger, die haben viel mehr Fragen. Das war jetzt nicht das komplette Bild, aber man sieht schon, wohin die Reise geht bei einem selber.
Das heißt, dann haben die echten Tests also wirklich Dutzende solcher Fragen, die alle in diese Richtung tendieren, unterschiedlich sind. Aber sag mal, was bedeutet das alles und warum ist es so wichtig, das abzufragen?
Okay, erstmal, man hat festgestellt, dass wir bei diesem Test, wenn man den nächsten Monat nochmal macht, nächstes Jahr nochmal macht, geben wir ungefähr dieselben Antworten. Ja, das ist interessant. Das bedeutet, dass Perfektionismus schon Teil unserer Persönlichkeit ist. Also das hat auch ein bisschen was mit Tagesform zu tun, aber nicht viel. Ja, also das ist mehr Persönlichkeitsfaktor, als die meisten glauben. Die zweite Erkenntnis lautet, ja, manchmal kommt Perfektionismus von innen, manchmal von außen. So, das sagt sich auch so leicht und locker dahin. Aber als ich Psychologie studiert habe in den 90ern, da wusste man das so noch nicht. Ja, oder noch nicht so genau wie heute. Das ist auch eine neue Erkenntnis, dass es diese beiden Formen gibt.
Wahnsinnig spannend. Ich hätte gedacht, dass das immer klar ist, dass das von außen und innen kommen kann. Aber warum ist es denn so wichtig, ob dieser Perfektionismus eben innerer Druck ist oder ob der von außen kommt? Ja, weil das Resultat ist doch dasselbe.
Ja, genau, richtig. Also das liegt daran, die beiden Formen von Perfektionismus haben sehr unterschiedliche Konsequenzen für uns. Wenn er von innen kommt, dann kann das Vorteile haben. Also weil das ja Leute sind, die in der Regel viel gebacken kriegen, die sich voll reinhängen, die engagiert arbeiten und so weiter, geben sich Mühe. Und das ist halt ein Weg, um Erfolg zu haben, ganz klar. Das ist ein Weg. Also es gibt auch Experten, die sagen, das ist auch schlecht, wenn man zu streng mit sich ist. Mhm. Aber es hat ganz klar auch Vorteile. Ja, zumindest kurzfristig, mittelfristig so. Also der selbstorientierte Perfektionismus, so sagt man auf schlau, der kann gut für uns sein.
Okay, schreibe ich mir mal auf. Und wie ist das jetzt mit dem Perfektionismus von außen? Ist der prinzipiell auch gut oder ist der schlecht?
Ja, genau. Also auf schlau heißt der sozial verordneter Perfektionismus.
Klingt schon mal nicht so gut.
Nee, und da weiß man inzwischen ganz gut, dass der einem das Leben so richtig, richtig sauer und schwer macht. Also da wächst die Gefahr für Depressionen, für eine Angststörung, für Essstörungen, Alkoholismus und so weiter.
Okay.
Also extremer Perfektionismus, also dieser extreme Perfektionismus von außen ist ein sogenannter transdiagnostischer Risikofaktor, sagt man auf schlau. Also das heißt, dass du viele Diagnosen damit mit erklären kannst, okay, da kommt Perfektionismus von außen und deshalb schlittert man da rein.
Okay, das hört sich jetzt trotzdem ziemlich abstrakt an. Kannst du es nochmal ein bisschen konkreter machen?
Okay, also man weiß, wie du es vorhin ja schon richtig angedeutet hast, dass die Erwartungen der Familie eine große Rolle spielen. Irgendwann verfestigt sich dieser Gedanke, ich bin nur wertvoll, wenn ich überall den Highscore abräume.
Immer nur tolle Zeugnisse nach Hause bringe.
Ja. Oder wenn ich nicht gewinne, umgekehrt, wenn ich nicht gewinne, dann halten mich meine Eltern für einen Loser, dann lieben die mich nicht mehr. So, das ist empirisch auch gut belegt. Die Eltern spielen da schon eine wichtige Rolle oder besser das, was wir als Elternstimme sozusagen in unserem Kopf haben.
Jetzt mal angenommen, jemand hat einen hohen selbstverordneten Perfektionismus, also einer, der von innen kommt. Mhm. Wie gehen denn solche Menschen mit Fehlern um?
Nicht so gut, ehrlich gesagt. Also da ist ein Fehler auch ein Weltuntergang, auch in Situationen, wo die Fehler eigentlich keinen interessieren.
Also da sind wir an dem Punkt, wo dann der von innen kommende Perfektionismus negativ ist.
Ja, na klar. Und das, du kennst das doch auch aus unserem Beruf. Wir sind ja beide Journalisten. Mhm. Du kennst bestimmt Leute, die nie eine Deadline einhalten.
Oh ja, die kenne ich. Ja. Also Deadline für die Hörer, das bedeutet, wenn ein Text abgegeben werden muss.
Ja, genau. Also du sagst, bis Freitag brauchen wir den Text. Der ist nie da. Der kommt auch nicht am Montag oder am Dienstag, sondern die verschleppen. Und nicht immer, aber relativ oft steckt dahinter auch überzogener Perfektionismus, gerade in unserem Beruf.
Ja, ja, du hast recht. Also da, solche Kollegen, wie gesagt, habe ich eine ganze Menge. Ja,
ja, ja, und das ist ein riesiger, also das Schreiben und dieses Deadline-Getriebene, da ist ein riesiger Leidensdruck dahinter bei denen.
Und jetzt hattest du im Vorgespräch gesagt, es gibt auch eine hohe Korrelation mit Alkoholismus und Leistungsdruck. Stimmt das?
Ja, genau. Und also ich weiß noch, als ich in den Beruf gegangen bin, vor 25 Jahren oder so, das Erste, was ich gehört habe, Journalisten wären Alkoholiker. Ja, ganz viel.
Ja, und Ketten geraucht, ne?
Das Kette war rauchen ja zu unserer, und saufen. Und warum? Man weiß, Alkohol senkt die Angst, ist ein gutes Mittel, ein gutes Alltagsmittel gegen Angst.
Ja.
Und dann hast du Perfektionismus erhöht, hast die Deadline im Hinterkopf und damit trinkst du die Angst weg und kannst schreiben. So. Also es ist eine ganz traurige Geschichte.
Jetzt hattest du vorhin schon gesagt, als du angefangen hattest, Psychologie zu studieren, da wusste man all diese Dinge noch nicht. Und wie hat sich die Sache mit dem Perfektionismus seither verändert in unserer Gesellschaft?
Okay. Ja, da gibt es relativ neue, super spannende Forschung von einem englischen Psychologen, der heißt Thomas Curran. Von der London School of Economics, eine Elite-Schule aus London. Und der hat dazu eine ziemlich große Metastudie veröffentlicht. Metastudie bedeutet, dass man sehr viele bestehende Studien sammelt und die dann gesamt zusammen auswertet. Und der wollte wissen, sind junge Erwachsene heute mehr oder weniger perfektionistisch als früher?
Nun,
also genau, genau deine Frage.
Okay. Ja.
Also der hat leider keine Daten aus Deutschland verwendet dafür, sondern nur aus englischsprachigen Ländern, USA, Großbritannien, Kanada. Aber ich vermute, dass man die Ergebnisse trotzdem einigermaßen vergleichen kann.
Ja, ich denke auch, also die Gesellschaften sind ja ähnlich. Was hat er denn jetzt herausbekommen, der Herr Curran?
Okay, er hat den Zeitraum untersucht. Er hatte Daten von 1989 bis 2016. Und er schreibt, 1989, da hatten 9% der jungen Leute extreme Werte, also extrem hohe Werte in diesem von außen verordneten, von diesem Perfektionismus von außen. 9% extreme Werte. Und nochmal in Klammer, um nochmal klarzumachen, was das heißt. Das sind Werte, die man ganz häufig in der Psychotherapie findet, ja. Bei Leuten mit Angststörungen, mit Depressionen und so weiter. Ja, die haben also diesen von außen verordneten Perfektionismus in extremer Ausprägung. Okay. 9% im Jahr 1989. Im Jahr 2016 sind es plötzlich 18%. Fast jeder fünfte junge Mensch hat gesagt, alle erwarten zu viel von mir, alle erwarten von mir Perfektion. Und wie gesagt, das sind Menschen mit einem wahnsinnigen Druck, mit diesem Gefühl, nicht gut genug zu sein, egal wie sehr sie sich anstrengen.
Also ich wiederhole nochmal, 9% 1989, 2016 doppelt so viele. Wahrscheinlich sind es jetzt noch mehr 10 Jahre später. Das bedeutet, Jochen, dass unser heutiges Thema ja so wichtig und aktuell ist wie kaum ein anderes.
Ja, das stimmt. Und ich glaube auch, dass wir alle, auch ihr, die uns gerade zuhört, jeder kennt in seinem Umfeld jemanden, der diesen starken Perfektionismus von außen hat. Wir kennen wahrscheinlich mehrere Menschen, bei denen das so ist. Ja.
Sag mal, wenn jetzt Perfektionismus, also dieser extreme Perfektionismus, uns das Leben so schwer macht, kann ich was dagegen tun? Was kann ich dagegen tun?
Also da habe ich zwei Antworten. Die erste ist in der Psychotherapie, zum Beispiel bei einer kognitiven Verhaltenstherapie. Da sind die Profis, die haben ja eine lange Ausbildung hinter sich und die meisten sind, glaube ich, ganz gut darin geschult, Perfektionismus zu erkennen und innerhalb der Therapie auch darauf einzugehen. Ja. Mhm. Also da wird man nicht hingehen und sagen, wir machen jetzt mal deinen Perfektionismus weg. Das wird wahrscheinlich
so einfach nicht, ist es nicht.
Nee, aber man würde das in die Therapie mit einfließen lassen und versuchen, neue Denkmuster zu üben, neue Verhaltensmuster zu üben.
Okay, du sagtest zwei Antworten. Was ist die zweite?
Mhm. Also ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich auch relativ hohe Perfektionismuswerte habe. Zum Glück eher die selbstorientierte Form, aber zum Teil auch sozial verordnet. Perfektionismus von außen. Und da habe ich vor ein paar Jahren ein ganz tolles Verfahren kennengelernt, also für mich besser damit umzugehen.
Also wenn du davon erzählen magst, wir hören dir gerne zu.
Also ich war als junger Mann mal in so einem Förderprogramm, geleitet von einem Psychologen, so Personalentwicklung, und der hat gesehen, okay, Jochen ist perfektionistisch, macht sich das Leben schwer damit, und dann meinte er, diesen Perfektionismus selber wirst du wahrscheinlich nicht wieder los. Mit dem musst du leben. Aber Okay. Du kannst lernen, anders mit ihm zu leben. Statt zu sagen, ich muss eine perfekte Story abgeben als Journalist, kannst du dir in Zukunft sagen, ich versuche mit perfekter Effizienz zu arbeiten.
Mit perfekter Effizienz? Was bedeutet das genau?
Ja, es gibt ja bei der Arbeit diesen Moment, in dem jede zusätzliche Minute nur noch ein klein bisschen Fortschritt bringt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Tischler wäre, würde ich einen Stuhl zusammen kloppen. Ja, ob ich da jetzt 10-mal oder 5-mal drüber poliere mit dem allerfeinsten Schmirgelpapier. Das ist, der Stuhl bleibt der Stuhl. Es wird dann nur noch ein mini bisschen besser, obwohl ich wahnsinnig viel zusätzliche Arbeit reinstecke.
Ah, das kenne ich jetzt wieder von unserer Arbeit als Journalist. Ja? Man kann nur 2-mal statt 4-mal über den Text gehen. Und ich würde sagen, wenn man sich das traut, das ist dann gewissermaßen Mut zur Lücke.
Absolut, ja, mehr Mut zur Lücke, okay, jetzt muss ich wieder zurückholen. Du kannst einem Perfektionisten nicht sagen, ach, jetzt sei doch mal weniger perfektionistisch. Weißt du, das ist nicht der Gag, ja, sondern du musst den Perfektionismus immer weiter füttern, nur mit was anderem. Du musst ihn mit was anderem füttern.
Also ich kanalisiere den Perfektionismus in eine andere Richtung, genau. Sodass ich mich nicht aufreibe, in diesem einen Punkt meinetwegen einen Stuhl zu perfektionieren oder eben einen Text.
Ja genau, sondern ab jetzt werde ich jedes Projekt genau im perfekten Moment abgeben. Ja, nämlich genau da, wo meine Arbeitszeit aufhört, große Fortschritte zu erzielen und das Produkt deutlich besser zu machen. So, das war bei mir der Trick.
Ah, okay, das verstehe ich. Du lieferst immer perfekte Arbeit ab, aber perfekt muss jetzt nicht mehr dein Artikel sein oder dein neues Buch, sondern der Umgang mit deiner eigenen Zeit. Also, du bist Zeitperfektionist.
Exakt. Oder anders gesagt, also ich werde perfekt darin, im richtigen Moment loszulassen. Das ist ein sogenanntes Reframing. Ja, ich gebe meinem Perfektionismus einen neuen Rahmen, in dem er sich austoben kann. Und das hat bei mir damals extrem geholfen, meine Arbeit anders anzugehen. Ich habe sehr davon profitiert. Ich bin viel, viel produktiver geworden und habe auf einmal jeden Tag pünktlich Feierabend gemacht. Fast jeden Tag. Und davor habe ich halt Überstunden gekloppt, wie bescheuert.
Also das finde ich eine wahnsinnig spannende Strategie, lieber Jochen. Vielen Dank für diesen Einblick in die Forschung und in deine ganz persönlichen Erfahrungen mit Perfektionismus. Ich habe heute folgende Punkte von dir gelernt. Wir können selbst sehr gut einschätzen, ob wir Perfektionisten sind. Es gibt inneren Perfektionismus, der aus uns selber kommt, und äußeren, den wir, ich sag mal, unserer Erziehung verdanken. Während der innere Perfektionismus in Maßen ganz gut sein kann, wird der äußere oft zum Problem, weil wir Erwartungen an uns selbst stellen, die wir nicht erfüllen können. Aber wer klug mit Perfektionismus umgeht, kann ihn so lenken, dass er sein Leben leichter macht, also Perfektionismus im eigenen Wohlbefinden. Hm. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ja, hast du wie immer.
Wunderbar. Damit diese Folge absolut perfekt wird, hier nun die Details zur Kartenverlosung für das Beats and Bones Podcast Festival im Naturkundemuseum in Berlin am 19. September. Schreibt uns einfach an pm-redaktion@verlagshaus.de. Ich wiederhole nochmal, pm-redaktion@verlagshaus.de. Die Adresse findet ihr auch in unseren Shownotes. Schreibt uns bis zum 20. August. Mir bleibt an dieser Stelle noch, mich zu verabschieden. Wer Lust auf noch mehr Wissenschaft hat, kann PM als E-Paper am Kiosk kaufen. Und damit bis zum nächsten Mal. Alles Gute und lasst auch mal alle Fünfe gerade sein.
Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.